Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage haben wir das Thema erweitert. Als der damalige Kanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 die sogenannte Zeitenwende festgestellt hat, haben sich viele von uns nicht vorstellen können, dass dies zu Zuständen führen könnte, wie wir sie heute erleben. Manchmal möchte man sich die Nachrichten schon gar nicht mehr anhören. Unser Thema heute ist die Situation in der deutschen Wirtschaft, sehr wichtige, also für die deutsche Wirtschaft sehr wichtige Autoindustrie, der unter Druck geratene Klimaschutz, die militaristische Zuspitzung von Konflikten und die Auswirkungen auf unser soziales und demokratisches Gefüge. Klar, dass wir möglicherweise bei diesen Themen breit gestreut nicht unbedingt in allen Punkten einer Meinung sind. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, Schnittmengen von Übereinstimmung zwischen uns zu identifizieren und gemeinsam zu überlegen, wie wir diese Gemeinsamkeiten zu Erreichen unserer Ziele wirksam werden lassen können. Als erster wird Thorsten Donnermeyer zu uns sprechen. Er ist gewerkschaftlicher Vertrauensmann, also der IG Metall bei VW in Kassel-Baunatal und hat sich das Thema Konversion auf die Fahne geschrieben. Er verteidigt also nicht die Autoproduktion, bloß weil er in dem Betrieb arbeitet und tritt stattdessen dafür ein, die Branche umweltfreundlich umzubauen, damit Arbeitsplätze zu erhalten. Mögliche Absichten bei VW Rüstungsgüter herzustellen, sind dagegen nicht so sein Fall. Gut, Thorsten, ich würde sagen, du legst einfach los.
Also mein Name ist Thorsten Donnermeyer. Ich bin schon seit 40 Jahren bei VW beschäftigt. Mein Vater hat da sein halbes Leben verbracht und bei uns in Nordhessen ist praktisch VW ist das Unternehmen, wo ganz viele Menschen arbeiten, ganz eng verbunden mit der Region und auch ganz wichtig für viele Leute. Und deswegen möchte ich erstmal so ein paar Hintergründe nennen, was die Automobil- und Zulieferindustrie angeht. Also erstmal ist so allgemein in der Diskussion, sind wir überhaupt noch konkurrenzfähig mit dem, was wir produzieren gegenüber China? Und kann jeder mal selber so den Versuch machen und kann mal googeln, was so ein chinesisches Elektroauto kostet und das mal vergleichen mit den deutschen Herstellern. Und man merkt da, die sind wesentlich billiger, haben wesentlich mehr Ausstattung. Und mir hat einer gesagt gehabt, also nur wenn die 10% Marktanteile kriegen in Europa, da müssen einige Werke eben geschlossen werden. Und da ist erstmal so eine ziemlich angespannte Situation, wie geht man mit der Konkurrenzsituation um und wie geht man damit um, wenn das Auto eben nicht mehr Exportschlager ist. Und da wird die Rüstung wird im Moment ins Spiel gebracht. Also Renault war zu lesen, die sind am Überlegen, ob sie Drohnen bauen. Es gibt mehrere Interviews mit Oliver Blume, dem hohen VW-Chef, der auch sich offen zeigt, bei Volkswagen Militäraufgaben übernehmen zu wollen. Und es gibt auch ein IG Metall-Papier von 2024, wo der zweite Vorsitzende zusammen mit der SPD und mit einer Wirtschaftsvereinigung ein Papier geschrieben haben, was auch in die Richtung geht, eben für Aufrüstung. Und das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite der Medaille, die man so beobachten kann, in Marseille und in Genua, und mir hat jemand erzählt, in Spanien, in Cadiz, gibt es Gewerkschaftler, die Waffenlieferungen nach Israel verhindert haben und da eben demonstriert haben in den Häfen. Das ist die andere Seite. Die andere Seite ist auch, ich erwähne die immer gerne, die Ulrike Eifler, die sich in der Frage um Palästina und den Konflikt auch eindeutig positioniert hat. Und es gibt innerhalb der IG Metall gibt es Leute, die uns ganz offen gegenüberstehen. Tobi Roswog und ich, wir wurden auch zu Bildungsurlauben eingeladen von der IG Metall, von einem Referent. wo auf der einen Seite die sozialpartnerschaftliche Perspektive dargestellt wurde, aber wir auch die Chance hatten, eben unsere Perspektive vorzustellen. Und man merkt, es gibt da so ein paar Widersprüche auch so innerhalb der Gewerkschaftsbewegung und nicht nur in Deutschland. In den USA gibt es zum Beispiel Gewerkschaften, unter anderem auch aus der UAW, hohe Gewerkschaftsvertreter, die finden diese Zölle, die der Donald Trump jetzt macht, nicht schlecht, sondern die finden die auch gut. Das schützt erstmal so den eigenen Bereich, sind so die Gedanken, und man ist dann ein bisschen weniger von unter diesem Konkurrenzdruck. Bei uns in Deutschland ist es so, wir hatten eine ähnliche, ich nenne es mal rückschrittliche Position von einigen Gewerkschaftsführern vertreten unter dem Stichwort Standortpolitik. Wir müssen als Standort VW billiger werden, dann können wir auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein. Oder wir müssen als Standort Deutschland eben billiger sein oder günstiger, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Und in dem Zusammenhang wird auch immer die sogenannte, ich nenne es mal sogenannte Systemkonkurrenz mit China auch diskutiert. Wir als Standort Europa müssen gucken, dass wir schön günstig produzieren und richtig schnell arbeiten, dass wir es gegen die ganze Welt aufnehmen können. Und das Thema internationale Solidarität widerspricht da natürlich ganz massiv. Und wenn man das so beobachtet im Moment, die Krise innerhalb der Automobilindustrie, es entsteht da auch so ein Stück weit eine Krise auch bei dem Thema Mitbestimmen. Weil wenn es heißt, wollt ihr Waffen produzieren, ja oder nein, oder die Leute sind arbeitslos, sind die Entscheidungen für die Betriebsräte, die eben jetzt keine darüber hinausgehende Utopie haben, auch immer sehr schwer, dann kann man eben entscheiden, wenn es darum geht, wollt ihr billiger arbeiten oder wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, kann man als Betriebsrat oftmals entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten, die heißt ja, machen wir so, oder ja, wir machen so. Also ein Nein sagen würde bedeuten für diese Leute aus ihrer Logik heraus, dass es damit eben mit Arbeitslosigkeit und mit noch massiveren Beschäftigungsabbau verbunden ist. Ja, wir sind im Moment in so einer kapitalistischen Wachstumskrise auch, und es macht sich auch deutlich, in dieser Krise wird auch ein Stück weit, will es mal nennen, es wird auch so vorgedrungen in so Bereiche wie den öffentlichen Personennahverkehr, das sind von Tesla die Robotaxis, so autonome Taxis, die in den USA mittlerweile schon rumfahren und Leute einsammeln. In Deutschland gibt es, in Hannover ist es, glaube ich, vom VW das Projekt Moja, da fahren so kleine VW-Busse rum jetzt als Modell, und man merkt dort, also die werden das ist kein gemeinnütziger Verein, die das organisieren, Moja oder die Robotaxis, die wollen in den Bereich vorstoßen und da ganz massiv auch Profite machen, wenn die ihre autonomen Fahrzeuge da rumfahren lassen, und es ist dadurch kommt auch ein bisschen der öffentliche Personennahverkehr unter Druck. Ich möchte gerne euch erzählen, wie wir eben im Betrieb mit den Kollegen diskutieren, wie wir da eben in die Debatte einsteigen, und an dem Punkt würde ich ganz gerne, wir hatten vor 2,5 Wochen hatten wir eine Belegschaftsversammlung gehabt, und da haben bei VW Kassel-Baunatal sind 16.000 Beschäftigte circa, und je nach der Zeitung, die man aufschlagen tut, manchmal sind die Zeitarbeitnehmer mit einberechnet, manchmal nicht, aber es dreht sich so um die Zahl 16.000 Beschäftigte, und bei so einer Belegschaftsversammlung sind ungefähr 7.000 Beschäftigte anwesend. Und ich würde euch gerne einfach mal die Rede vorlesen, die ich da gehalten habe, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gehen wir da rein zum Thema Konversion, was sind die betrieblichen Probleme, und das würde ich jetzt mal ganz gerne vortragen. Also, hallo Kolleginnen und Kollegen. Leiharbeiter sollen hier bei VW weggeputzt werden wie tote Fliegen von der Fensterscheibe. 35.000 Stellen sollen bei VW abgebaut werden. Arbeitsplatzvernichtung ist in der Automobil- und Zulieferindustrie an der Tagesordnung mit dramatischen Folgen für die Region. Was Deindustrialisierung bedeutet, kennen wir noch aus der Nachwendezeit in den neuen Bundesländern. Da wachsen Bäume aus den Häusern. Die Kapitalrendite ist heilig und um sie hochzuhalten, geht es uns ans Leder. Was passiert mit den Reichtümern, welche wir mit unserer Händearbeit erwirtschaftet haben? Ein unsinniger Tunnel möchte Herr Porsche bei Salzburg bauen lassen, damit er es bequemer hat beim Autofahren hin zu seiner Villa. Kolleginnen und Kollegen, wie viele Leiharbeiter und Befristete könnte man mit diesem Geld weiter beschäftigen? Wie viele Stellen könnte man mit den Profiten der Eigentümerfamilien durch Arbeitszeitverkürzung erhalten? Der eine baut sich einen Privattunnel und die anderen stehen ohne Arbeit da und müssen um ihre Existenz fürchten. Was für einer Welt leben wir eigentlich? Hier wird deutlich, dass die Eigentumsformen von Produktion, die Privateigentumsformen von Produktionsmitteln und Schaden, der neueste Hit, Umstellung der Produktion auf Kriegsproduktion. Folgende Worte waren am 13.03.2025 auf der Internetseite von Automotorsport zu lesen. Volkswagen-Chef Blume will den Konzern mit Militäraufgaben betreuen. So Herr Blumes Aussagen auf einer Investorenkonferenz. Finanziert wird der Rüstungswahn selbstverständlich durch Steuern, also von uns den Lohnabhängigen. Kolleginnen und Kollegen, was könnten wir schöne Dinge mit diesen Geldern finanzieren? Von Arbeitszeitverkürzung bis hin zu einem guten Gesundheitssystem. Kriegswaffen und Kriegsmaterial nutzt niemanden. Die breite Bevölkerung wird zum Opfer. Kriegsprofiteure sitzen geschützt im Bunker und schauen sich das Ganze aus sicherer Entfernung an. Sterben sollen Leute wie wir. Menschen, die eine andere Sprache sprechen und vielleicht etwas anderes zum Mittagessen. Wir entscheiden nicht. Andere entscheiden, was und unter welchen Bedingungen produziert wird. Besser wäre es, wenn wir darüber entscheiden würden. Die Erkenntnis der Arbeiterbewegung aus beiden Weltkriegen, Vergesellschaftung und damit Demokratisierung der Konzerne, damit wir selbst entscheiden, was und unter welchen Bedingungen produziert wird. Deshalb finden wir Vergesellschaftung und Gemeineigentum in § 15 Grundgesetz und in der IG Metall-Satzung unter § 2 wieder. Friedensbewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung und Beschäftigte greifen diese Forderungen wieder auf. Kolleginnen und Kollegen, VW entstanden durch eine Blutspur von Zwangsarbeit in Wolfsburg. VW gebaut auf dem Fundament von Kriegsverbrechen darf nie mehr Kriegsmaterial produzieren. Unsere eigene Volkswagen-Geschichte lässt keinen anderen Schluss zu. Nur noch Produkte, die niemandem schaden sollen, sollen bei VW produziert werden. Kriegsmaterial, ob mit oder ohne Kanone, gehören nicht dazu. ÖPNV-Produkte und Straßenbahnen machen Sinn für eine gute Zukunft. Jede Vernunft spricht dafür, die Kapitalisteninteressen sprechen dagegen. Kolleginnen und Kollegen, Vergesellschaftung und Gemeineigentum ist keine Utopie, sondern ist zur Gegenwartsaufgabe geworden, damit wir demokratisch in den Betrieben entscheiden können über Arbeitsbedingungen und Produkte. Eine Debatte, die wir in den Gewerkschaften, Betrieben und Gesellschaft führen müssen. Zum Schluss, immer wieder ist zu hören, die Zeiten sind schlecht. Ich füge hinzu, nicht die Zeiten sind schlecht, sondern die Machtverhältnisse. Diese gilt es zu verändern. Haltet zusammen, schönen Urlaub. Das ist jetzt so mal die Rede gewesen, die ich auf der Republik.
Hast du Applaus gekriegt oder
fehlt? Ich habe ganz viel, also mich hat es gewundert gehabt. Ich habe ja eher gedacht, es ist so eine strittige Frage, gerade mit dieser Rüstungsproduktion und auch einige Kollegen, die wenn es um Rüstung geht, die sagen, ja, wir wollen ja sichere Jobs und dann habe ich erst mal Arbeit und so. Ich hatte es gewundert, dass ich da so viel Applaus gekriegt hatte bei dieser Belegschaftsversammlung. Und nach der Belegschaftsversammlung, wenn man so in die Kantine geht, bin ich oft angesprochen worden. Und da weiß ich nicht, ob das ein Zufall ist oder ob es da vielleicht hin. Es waren viele mit Migrationshintergrund, die mich danach angesprochen hatten, die Rede gut fanden und da ziemlich auch mitgegangen sind so, und mit denen ganz gute Gespräche entstanden sind. Und man merkt, es gibt so die Widersprüche und die Debatte ist in Gang. Unser erster Bevollmächtigter oder Geschäftsführer der IG Metall hat ein längeres Interview gegeben bei uns in so einer regionalen Zeitung, HNA heißt die. Und er redet da so an ein paar Punkten. Ja, wir als IG Metall sind ja eigentlich auch dafür, Frieden schaffen ohne Waffen. Aber er hat auch so einen Punkt gebracht gehabt, der mir für große Bauchschmerzen gesorgt hat. Er bringt da so einen Punkt, er kann Leuten empfehlen, in der Rüstungsproduktion Rheinmetall bei uns in Kassel eine Ausbildung oder einen Job anzufangen, weil das wäre ein lebenslanger Job. Und dazu muss man wissen, als Hintergrund, Kassel ist, glaube ich, die dritt- oder viert-meist zerstörteste Stadt im Zweiten Weltkrieg gewesen, eben auch wegen Rüstungsproduktion. Ich habe das auch nochmal, wir haben da es gibt so eine Friedensinitiative, haben wir drüber gesprochen. Und ich meine, ja, der hat natürlich recht, er sagt nichts Falsches, einen lebenslangen, sicheren Job. Aber wie lang wird das Leben sein, wenn es tatsächlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt? Und da merkt man, da ist im Moment was in Gang und es gibt Widersprüche und es wird diskutiert. Und das ist, glaube ich, ist eine gute Situation auch, dass das in den Köpfen auch drin ist, so was in Kassel passiert ist im Zweiten Weltkrieg, dass auch so ein Stück weit in die Köpfe reinkommt, auch wenn wir keine Elektrofahrzeuge mehr produzieren. Es gibt andere Möglichkeiten, andere Dinge zu produzieren und ich betone das immer ganz gerne. Aus der Automobil- und Zulieferindustrie. Es gibt keinen Mensch, der hat einen Golfzusammenschrauber gelernt oder sowas. Die Leute haben Betriebsschlosser, Ingenieure sind die ausgebildet und die können natürlich was anderes bauen. Also in der Corona-Krise hat man gemerkt, völlig anderes. General Motors hat Beatmungsgeräte gebaut und ich glaube, Seat hat auch Beatmungsgeräte gebaut. Und ich kenne meine Kollegen, ich weiß, was die sich privat bauen für Häuser, was die im Kopf haben, wie geschickt die sind, was die für Fertigkeiten haben. Und wenn man das möchte, VW-Kolleginnen und Kollegen könnten euch morgen auch einen neuen Eiffelturm mitten in Deutschland bauen. Also das ist, die haben eben einen Metallberuf gelernt, bestimmte Fertigkeiten. Und wir können auch öffentliche Verkehrsmittel bauen. Und wenn jetzt gesagt wird, Osnabrück wird verkauft oder es ist im Gespräch, nach Rheinmetall zu verkaufen. Da merkt man auch an dem Beispiel, also die Kapitalisten haben das Vertrauen, dass wir was anderes bauen können. Und es wird auch deutlich, es ist auch Geld dafür da. Die Rüstung bezahlen wir alle mit unseren Steuergeldern. Es wären auch Finanzen dafür da, etwas anderes zu bauen. Es gibt so auch bei uns so in der Bewegung gibt es auch immer so manchmal so die Argumente, ja, das bringt richtig viel Arbeitsplätze und Beschäftigung, bringt das ganz viel. Und für mich als Beschäftigter, der da drinnen früh, spät, Nachtschicht arbeitet, und wenn ich dann so höre, das bringt so viel Arbeit, dann macht es mir auch ein bisschen Angst manchmal, denke ich mir, scheiße, wieder Wochenendpflichtschichten und ganz viel arbeiten und jeden Tag arbeiten. Ich finde, in der aktuellen Situation muss auch so ein bisschen Gegenerzählung stattfinden. Nicht nur, wir wollen arbeiten über den 8-Stunden-Tag hinaus, am besten noch bis 75 und jeden Tag arbeiten. Ich bin auch der Meinung, wir müssen da eine Gegenerzählung finden. Es ist wichtig bei den hohen Krankenständen in Deutschland, weil die Leute sind tatsächlich krank. Die haben sogar das bescheinigt gekriegt von ihren Ärzten und wir müssen mehr darüber diskutieren, weniger zu arbeiten, weniger zu produzieren und uns vielleicht auch als Beschäftigte in so einem Industriebetrieb drauf zu freuen, wenn wir eine Straßenbahn gebaut haben, öffentliche Verkehrsmittel, die 40 Jahre halten, dann ist das eine schöne Sache, weil dann müssen wir weniger arbeiten. Letztendlich ist es eine Frage auch der Verteilung. Also ich würde mich auch über weniger Arbeit total freuen und auch über eine Diskussion, dass wir vielleicht nicht mit 70 in Rente gehen, sondern wer möchte dann schon vielleicht mit 55 und vielleicht Arbeitszeiten am Tag zwischen 3 und 6 Stunden maximal und wirklich das Wochenende wieder frei, weil Autos müssen nicht am Wochenende produziert werden. Und das würde ich gerne auch im direkten Zusammenhang auch mit Konversion und Rüstungsproduktion mit Beschäftigten debattieren.
Ja, dann kommen wir zu Toni Rostrup. Ich sagte schon, Dozent und Aktivist, und auf seiner Webseite ist zu lesen, dass die Kraft der Subversion und direkten Aktion ein starkes Mittel sei. Nur bio und fair zu konsumieren und alle paar Jährchen ein Kreuz an der Stelle des geringsten Übels zu setzen, wird nicht reichen, um den Herausforderungen unserer Zeit wirksam zu begegnen. Er fordert dazu auf, Banden zu bilden und durch direkte Aktionen in den vermeintlichen Normalzustand zu intervenieren. Das hört sich heftig an. Ja, und ihr habt in Wolfsburg auch einiges gemacht und wir freuen uns, davon zu hören.
Ja, sehr gerne. Danke dir. Ja, es war unsere großartige Freude, in Wolfsburg unter anderem Banden zu bilden mit Thorsten und mit anderen fantastischen Menschen, also vor allem mit Kolleginnen und Kollegen, mit ArbeiterInnen, die kämpferisch waren und Druck von unten aufbauen wollten, um klarzumachen, VW, das steht nicht mehr für Volkswagen, sondern für Verkehrswende. Das war unser Statement, weshalb wir nach Wolfsburg gegangen sind, im August 2022, gesagt haben, wir machen eine Kampagne für 2 Jahre und haben damit eben eine Handvoll AktivistInnen und eine Handvoll KollegInnen, und das wurden dann auch ein bisschen mehr über die Zeit, großartigerweise in diesen 2 Jahren über 100 bunte, kreative, subversive, direkte Aktionen gemacht, um eben diesen automobilen Konsens aufzubrechen. Um eben klarzumachen, hey, dieser Motor ist der Individualverkehr am Ende, wir brauchen auch keine weiteren Autos. 49 Millionen allein in Deutschland zugelassen, sind salopp gesprochen 50 Millionen zu viele. Wir müssen radikal reduzieren zum einen. Wir brauchen aber natürlich auch eine Alternative, also die Utopie. Nicht nur die radikale Kritik an den bestehenden Verhältnissen, besonders in Eigentumsverhältnissen. Thorsten hatte gerade schon die Porsche Piëch-Familie mit der Porsche Holding SE angesprochen, bei VW mit 53,3% Haupteigentümer. Enkel des Kriegsverbrechers Ferdinand Porsche ist dieser Wolfgang Porsche, der heutige Familienpatriarch, der Profiteur, der sich eben diesen Porsche-Tunnel hinstellen möchte, damit er am Pöbel vorbeifahren kann zu seiner Villa in Salzburg auf dem Kapuzinerberg. Kurz und knapp also sind wir in Wolfsburg gewesen und haben aber klar auch gemacht, das ist mir ganz wichtig. Und ich finde auch selbstkritisch sagen zu müssen, in meinen 15 Jahren politischen Aktivismus war ich nicht immer so arbeiterinfreundlich. War ich bestimmt auch mal ein bisschen frustriert und dachte, ja, die bauen ja den Scheiß und jetzt müssen wir doch aber sozusagen gegen die ArbeiterInnen kämpfen. Glücklicherweise hatte ich auch da ein Erweckungserlebnis zu merken, nee, die soziale und die ökologische Frage müssen wir Hand in Hand gehen lassen. Die können wir nicht gegenseitig ausspielen. Wir müssen hier gemeinsam kämpfen und deswegen sind wir nach Wolfsburg gegangen, zu Europas größter Industrieunternehmung. Mit der ganz klaren Ansage, helfen 60.000 Kolleginnen, die ihr da mal lobt, wir brauchen euch, wir reichen euch die Hand. Autos werdet ihr ohnehin nicht mehr lange bauen, aber Busse, Bahn, Lastenräder, beakkusierte Windkraftanlage, Wärmepumpen, was auch immer wir als Gesellschaft wirklich brauchen, das kann da produziert werden. Bin dann ja eben auf MetallerInnen gestoßen, wie Hirse, wie Monika, wie eben auch Thorsten, die gesagt haben, wir können das auch, also klar, brauchst du ein bisschen Umschulung, das braucht es aber bei dieser Antriebswende, dieser Scheinlösung mit E-Autos ohnehin gerade, von daher können wir auch gleich gescheites Zeug lernen und umbauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sind deswegen in Wolfsburg angetreten mit der ganz klaren, hey, wir reichen euch die Hände, lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns da Druck von unten aufbauen und das eben über eine kreative Intervention. Und haben 3 Kernpunkte gehabt. Antifaschismus, gerade in Wolfsburg ganz wichtig, gerade heutzutage ganz, ganz wichtig. Konversion, also der Umbau von der Auto- zur Mobilitätsindustrie oder welche Industrie noch immer, die wir in der Gesellschaft brauchen. Und eben Vergesellschaftung, weil Konversion, also der Umbau, ohne eine Vergesellschaftung gar nicht geht. Weil am Ende des Tages ein Porsche Piëch, ein Land Niedersachsen mit 20% zweitgrößter Eigentümer oder drittgrößter Eigentümer mit 17% des Emirat Katar nicht auf Profite verzichten wird, weil irgendwie sinnvolle Dinge produziert werden könnten, sondern natürlich weiterhin versuchen, irgendwie ihre SUVs durchzusetzen. Oder jetzt auch in der Zeitung steht, wie die Porsche Holding SE mit Wolfgang Porsche überlegt, jetzt in den dritten großen Sektor zu investieren und back to the roots gewissermaßen zu kommen, zurück zu den Wurzeln, Rüstungsindustrie. Das sagen Sie über das Handelsblatt. Damit haben Sie auch mal angefangen. Das war Ihr Kerngeschäft. 1937 bis 1945 im Grunde wurde der Rüstungsgerät gebaut in Wolfsburg, in damals der Stadt des Kalle Edwards bei Fallersleben. Und deswegen war es wichtig, Antifaschismus-Konversion der Gesellschaft, das ging Hand in Hand. Und mit Antifaschismus war für uns auch natürlich die antimilitaristische Perspektive drin. Wir haben nie gesagt, Konversion pervers, so wie es heute stattfindet, wie gerade auch Thorsten schon anskizziert hat, wie in Osnabrück, wenn dann im Oktober 27 die Produktion ausläuft, gesagt wird, fahren wir das, wunderbar, wir übernehmen das wieder. Oder, wie aktuell auch passiert, die Spekulation um die gläserne Manufaktur, die Ende des Jahres ihre Produktion einstellt. Und was machen wir da? Oder, de facto aktuell schon passiert, in Görlitz, wo ein Waggonbauunternehmung, ein Standort mit über 175 Jahren Waggonbautradition, sagt, wir verkaufen Alstom, zwei größte Schienenfahrzeughersteller, an KNS für Panzerverbund. Das ist natürlich komplett absurd. Und interessant auch, weil in unseren ganzen kreativen Interventionen in Wolfsburg, das einzige Argument, was wir immer wieder hörten, es ist einfach technisch nicht machbar, der Umbau, und er sei nicht finanzierbar. Genau diese beiden Argumente sind ad absurdum geführt durch diese widerliche Rüstungsspirale, die Militarisierung der Gesellschaft und das immer weiter schneller, tödlicher. Das ist absurd. Damals ging es um ganz klar zu sagen, da müssen wir Druck aufbauen, Band wählen eben. Das haben wir in Wolfsburg gemacht. Ich mache mal so zwei Aktionen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wir waren nie mehr als 30 Leute, aber es war immer doch durchaus wirksam. Wir haben hunderte Medienberichterstattungen lokal, bundesweit, aber auch international geschafft mit diesem Unterfangen. Wer noch mehr Aktionsbilder später lesen möchte, kann das in dieser Broschüre ABC der Verkehrswende statt, einfach auf Spendenbasis da, großartigerweise auch von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt sozusagen mit großartigerweise aufgelegt. Kurz und knapp, das erste spektakulärste Bild wahrscheinlich, was auch viele hier im Raum kennen mögen, wenn Sie irgendwann mal was über die Verkehrswende Stadt Wolfsburg gehört haben, haben wir einen Autozug, weil auch VW weiß, die Schiene ist das effizienteste Fortbewegungsmittel, also über 2000 Autos, die sie produzieren, gehen da über die Schiene weg. Auf werkseigener Schiene noch in Schrittgeschwindigkeit wird dieser Zug von Aktivistinnen zum Halten gebracht. Dem Lokführer wird gesagt, du bist wunderbar, wie du bist, die Aktion ist nicht gegen dich, hier hast du Schoki und Tee und was du noch so brauchst. Du machst jetzt mal anderthalb Stunden Pause, weil wir wollen auf das 1,5 Grad zu damals noch hinweisen, war so Anfang 23. Und währenddessen kamen Aktivistinnen drauf auf den Zug und haben ein 100 Quadratmeter Banner, 25 Meter lang, 4 Meter hoch entfaltet, darauf abgebildet eine Straßenbahn. Es wurde ein schickes Foto gemacht über den Mittellandkanal, sehr cineastisch, und dann eine Pressemitteilung rausgesendet mit der Überschrift, die erste Straßenbahn verlässt das Werk. Diese Pressemitteilung wurde im Handelsblatt, im Managermagazin überall rezitiert, logischerweise, vor allem auch, und jetzt kommt es, weil kämpferische Kolleginnen in der Pressemitteilung erwähnt wurden, die sagten, wir stehen hinter den Aktivistinnen, wir wollen auch was anderes bauen. Also das war natürlich diese großartige Kooperation, diese Bande, die deutlich authentischer war, wenn ich da als Aktivisti, Öko-Anarchisti, Hippie, wie auch immer gelesen, vor den Werken stehe und übrigens könnt ihr mal vielleicht was anderes bauen oder Quatsch. Ja, wenn wir gemeinsam kämpfen, ist das wirklich stark. Und so haben wir das gemacht, eine ganz einfache Aktion war auch, wir haben VW-Karriere-Stellenanzeigen 1:1 kopiert, die sahen ganz genauso aus, sind damit an Werk zur West gegangen, zum Schichtwechsel, 1000 Leute raus, 1000 Leute rein, haben diese VW-Karriere-Stellenanzeigen verteilt, die ein bisschen anders dann doch aussahen, und zwar haben wir besucht MitarbeiterInnen in der Schienenfahrzeugproduktion. Die Leute haben sich gewundert, wo sollen denn die gebaut werden, naja, da wo du gerade rein oder raus gehst, Europas größte Industrieunternehmung ist ohnehin nur zu 50% ausgelastet, da können wir mal Dinge bauen, die wirklich sinnvoll sind, aber warum eigentlich nicht? Drei Tage später großer Bericht in der Volkswagen-Rubrik. Es gibt in Wolfsburg zwei Tageszeitungen, auch jeweils eine Volkswagen-Rubrik. Und dort war dann groß zu lesen, Straßenbahnproduktion bei Volkswagen, Doppelpunkt, Aktivistinnen fingieren Stellenanzeige. Eine Dreiviertelseite über die soziale Beschäftigungspotenzial eines Umbaus und auch der ökologischen Vorteile der Schienenfahrzeugproduktion. Also sowas haben wir eben durch weit über 100 weitere Aktionen noch geschafft. Unter anderem haben wir auch die So sieht die Volkswagen-Rubrik aus, wir haben eine Verkehrswende-Rubrik daraus gemacht, 1:1 sieht so die Tagespresse aus in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und haben 25.000 Stück, die dann in den Briefkästen verteilt. Hier ist unser Kollege auch Lars Hirsekorn zu sehen mit dem Banner, der künftig Straßenbahnen baut, keine Arbeitsplätze klaut, tut etwas, das alle nützt, das Klima und die Umwelt schützt. Also das ist sozusagen auch immer wieder ein Banner, was wir genutzt haben. Wolfsburg, wunderbar. Zwei Jahre, doch ein bisschen was bewegt. Es gibt einen Film, 50 Mal schon gezeigt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. hat auch zu 400 Personen gezeigt, das ist so im Westgrad, haben wir denn Wirksamkeit erzielt, ja, gab zwei Hausdurchsuchungen, gab mehrere Gerichtsprozesse, Zivilklagen, 350.000 Euro, 50.000 Euro, alles abgewiesen glücklicherweise, weil die Macht natürlich und der Repression nur dafür da ist, sich einzuschüchtern. Das beste Gegenmittel ist, sich nicht einschüchtern zu lassen und zu sagen, zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, also mit Danger Dan gesprochen an der Stelle. Das war Wolfsburg, das war eine große Freude, so fantastische Kolleginnen zu treffen. Ich bin auch mal dankbar, die Reden schon vorher lesen zu dürfen, weil Thorsten mich daran beteiligt und ich dann vielleicht noch mal ein, zwei Kleinigkeiten sagen darf und so dankbar bin einfach, was das für eine großartige, wirklich kämpferische Miteinander ist. Wichtig ist, jetzt irgendwie Salzburg, komplett absurd, will wirklich dieser Wolfgang Porsche einen 500 Meter Tunnel bauen durch den Kapuzinerberg, um an seine Privatvilla zu kommen, weil er nicht den engen Kalvarienweg, der Pilgerweg auf den Kapuzinerberg mit dem Pöbel teilen möchte. 10 Millionen ist das ungefähr. Für ihn aber gar kein Problem übrigens, haben wir auch in der Zeitung hier markiert. Jeden Tag 5,5 Millionen alleine an Dividendenausschüttung sozusagen, also kein Problem, ist eine Portokasse für den Wolfgang. Wolfgang, und das ist das Historische, was ja das Widerliche ist, diese Villa, das Paschinger Schlössel, hat bis 1937 noch Stefan Zweig gehört. Stefan Zweig, ein jüdischer Mitbürger und Weltliterat, ein Pazifist, der 1934 schon Salzburg verlassen musste, weil die austrofaschistische Polizei und eben doch Nazi-Deutschland immer dominanter wurde und musste fliehen. Und jetzt kauft der Enkel des Kriegsverbrechers diese Villa, damals noch unter dem Vorwand einer halb auf öffentliche Nutzung zu entlassen, jetzt aber dann doch lieber privat, weil der Pöbel nervt einfach, ist ja auch verständlich, da reinzugehen und klar zu machen, das lassen wir nicht mit, haben wir die Salzburger Porsche Tunnel Festspiele ins Leben gerufen und da interveniert und das auf kreative Art und Weise auch in internationaler Presse. Also du brauchst ja nicht viele Leute und kannst richtig Druck machen, das wird irgendwie auch gerade im Görlitz, letzter Punkt, und dann habe ich meine Zeit auch fertig abgehakt, freue mich auf die Diskussion vor allem. Ist gerade diese absurde Konversion, diese wirklich perverse Konversion von eben Schienenfahrzeugen, Mobilitätsindustrie hin zu Rüstungsproduktion, Kriegsgerät. Also das kann sich auch kein Mensch vorstellen. Ja? Also ich bin auch nicht dafür, dass die Autoindustrie jetzt irgendwie umbaut, ja, in Richtung Krieg. Auf keinen Fall, das braucht weiter. Wir brauchen immer mehr auch an Produktionsmitteln, die Schienenfahrzeuge bauen. Wir haben immer noch viel zu wenig, ja. Und da reinzugehen ist, glaube ich, ganz wichtig an so einem Standort wie Görlitz auch, wo die AfD mit Thilo Kopalla Spitzenkandidaten haben, der groß mit Frieden wirbt, aber am Ende dann doch die Arbeitsplätze in der Kriegsindustrie vor Ort haben, weil lieber die deutschen Panzer sozusagen, die wir haben, also komplett widerlich an der Stelle, was da auch eine verquere Logik ist, der wirklichen Friedensrhetorik. Ich glaube, das brauchen wir auch als Gesellschaft wieder, auch wenn übrigens linke Bewegungen, die wir hier hoffentlich sitzen, ganz unterschiedlich aus irgendwelchen Kontexten, aber eine emanzipatorische, antimilitaristische Kritik. Ja, die ist ganz entscheidend, die ist ganz wichtig, deutlich zu machen. Es geht um deutlich mehr. Am Ende des Tages müssen wir die Eigentumsfrage stellen, klar machen, wem gehört das eigentlich? Und das ist ganz klar, wem das gehört. Und zwar Fabriken, denen, die darin arbeiten. So wie wir das auch in dem Häuserkampf ganz klar sagen. Naja, Häuser, denen, die darin wohnen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen ein Wolfgang Porsche nicht, wir brauchen ein Land Niedersachsen nicht, wir brauchen auch nicht ein Emirat Katar, ein VW an der Stelle, sondern der Laden gehört uns ohnehin. Wir entscheiden, was da produziert wird. Von mir sind auch noch die Leute, die es nutzen und die drumherum wohnen sozusagen. Wir können das gemeinsam wunderbar. Aber natürlich ganz wichtig, diejenigen, die da mal rufen, die am Ende überhaupt gucken so. Und das finde ich ja das Entscheidende. Da kann ich an Kathi, glaube ich, überleiten gewissermaßen. Ich habe auch heute ein bisschen an der Kollegin in Florenz, die ganz klar zum ersten Mal ja die Möglichkeit hatten, dann gefragt zu werden, was wollen wir hier eigentlich machen in diesem Krisenmoment gewissermaßen. Ich habe noch Dario im Ohr. Ich müsste gleich mehr dazu erzählen, aber aus der Fabrik in Italien, Florenz, Café Vicenzio, der ganz klar sagt, ja, zum ersten Mal wurde ich ja gefragt, gewissermaßen, dadurch, dass wir uns die Fabrik jetzt gewissermaßen angenommen haben, ja, was wollen wir überhaupt produzieren? Weil die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre war ich einfach Metaller, war ich einfach eben Malocher in der Zulieferindustrie. Für die Automobilindustrie, für Porsche und Maserati habe ich dann und Ferrari irgendwelche Achswellen gemacht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, eben zu gucken, was wollte ich eigentlich wirklich produzieren. Ich glaube, das können wir uns gemeinsam auch fragen. Wie wollen wir eigentlich die Gesellschaft gestalten? Das können wir nur, indem wir kämpferische uns annehmen und aneignen und nicht, indem wir darauf warten, dass Porsche irgendwann mal der gute Katalyst wird oder dass irgendwelche BlackRock-Kanzler über den Vögeln mit dem Privaten hinwegfliegen und sagen, stimmt, jetzt gebe ich euch auch ein paar Krümelchen. Wir müssen uns einfach alles zurückholen.
Ich bin Kathi Ziegler und bin bei Verdi organisiert und seit einigen Jahren eben Teil der Gewerkschafterin für Klimaschutz und für diese Initiative bin ich die Vertreterin in der Genossenschaft XGKN for Future, dem Fabrikkollektiv, von dem gerade Tobi erzählt hat, XGKN in Campi Bisenzio bei Florenz. Und ich bin gebeten worden, hier etwas zu weiteren Formen des Widerstands, die wir da schon gehört haben, und Alternativen zu erzählen aus Verdi-Perspektive. Ich hoffe, das ist jetzt kein Downer, aber Verdi nehme ich jetzt nicht wirklich als widerständige Gewerkschaft wahr, aber sie ist vielfältig und es gibt viele Meinungen und Einstellungen und positiv ist, dass also besonders engagierte Mitglieder oder die Verdi-Jugend oder die Verdi-Linke mit Anträgen und Gewerkschaftsbeschlüssen politische Zeichen in Richtung Klimaschutz, Kohleausstieg, Mobilitätswende und sozial-ökologischer Transformation gesetzt haben. Und um vielleicht auch nochmal zu verstehen, wie progressiv das für GewerkschafterInnen ist oder innerhalb des DG, würde ich nochmal zurückspringen auf die Entstehung unserer Initiative. Da ist nämlich die Geburtsstunde vor allem die Aktion der IGBCE damals beim Klimacamp 2016 und fortfolgende leider. Sozusagen die Initialzündung dafür war zu zeigen, also GewerkschafterInnen haben auch andere Positionen. Es gibt nicht nur GewerkschafterInnen, die rückständig irgendwelche alten Wirtschaftsvorstellungen vertreten und den Kohleausstieg verhindern wollen, sondern es gibt die progressiven oder zukunftsorientierten GewerkschafterInnen auch, die für gute Arbeit und gutes Leben für alle stehen und das auch einfordern. Und wir haben damals eine sehr starke Polarisierung erlebt zwischen GewerkschafterInnen und KlimaaktivistInnen, die dann teilweise auch in Plakaten gipfelte der IGBCE und leider auch von Verdi-GewerkschafterInnen bei Demos rund um den Erhalt des Hambacher Forsts. Eine Plakataufschrift war Aktivisten im Hambacher Forst, Doppelpunkt, Reichsbürger mit Rastas. Das war für uns auch nochmal ein ganz großer Protestpunkt. Also viele Verdianerinnen, gerade im Rheinland, für die war das natürlich unerträglich. Und wir haben ganz bewusst den Schulterschluss mit der Klimabewegung gesucht, was vielleicht damals auch schon so ein Nährboden war für weitere Bündnisse zwischen diesen beiden Bewegungen. Und mit dem Aufkommen dann der Fridays for Future in Köln, so Ende 2018, entstand dann auch so ein solidarisches Klimabündnis, ungefähr 2019. So, wir haben das immer abgekürzt, SKB. Und das bestand aus GewerkschafterInnen, AktivistInnen, VertreterInnen, auch von anderen sozialen, politischen Bewegungen, wie der Friedensbewegung, Greenpeace waren auch Teil davon. Und bereits damals als SKB haben wir gemeinsam Aktionen gemacht im Rahmen von TVN 2020 in Köln, also der Tarifvertrag Nahverkehr. Und da waren auch Verdi-Leute dabei, die bei den Kölner Verkehrsbetrieben, bei der KVB arbeiten, haben sich beteiligt. Und es gab auch den einen oder anderen Verdi-Sekretär, die aber noch so Berührungsängste hatten oder zurückhaltend waren. Aber es war ein Anfang gemacht. Das sehe ich als Grundlage für auch das spätere Bündnis Wir fahren zusammen. Oder hat vielleicht auch schon darauf eingezahlt, dass dann bundesweit 2021 so ein Höhepunkt war von gemeinsamen Aktionen im Rahmen der Tarifkampagne. Und dem Bündnis haben dann GewerkschafterInnen ihre Arbeitskämpfe mit dem politischen Kampf der Klimabewegung beziehungsweise also der Fridays for Future für die Mobilitätswende im Sinne des Klimaschutzes verbunden. Und diese beiden Seiten haben sich dadurch gestärkt und sind dann gemeinsam für eine sozial-ökologische Transformation auf die Straße gegangen. Wir wissen, dass in Deutschland politische Streiks de facto verboten sind und das war auch so der erste Punkt, den Streikenden vorgeworfen wurde, dass das ein politischer Streik wäre. Aber es hat nochmal gezeigt, dass Gewerkschafterinnen im Bündnis mit anderen Bewegungen ihren Handlungsspielraum erweitern können. Und beide Bewegungen geht es letztendlich auch darum, die notwendige Durchsetzungsmacht zu erreichen, damit eben bestehende Verhältnisse sich verändern. Das Bündnis, wir fahren zusammen, gab es auch Publikationen dazu, eine Studie, es wurde auch festgehalten, wie das funktioniert hat, wie die Strukturen waren, hat auch noch 2023 getragen und auch da sind nochmal Gewerkschafterinnen und Fridays for Future gemeinsam auf die Straße gegangen oder die Fridays waren zum Beispiel in Köln bei den Streikposten, bei den Beschäftigten der KVB und ja, wir haben quasi die Leute abgeholt, haben da eine gemeinsame Kundgebung gemacht, sind dann zusammen durch die Stadt gezogen und haben sozusagen für die Mobilitätswende und für die Tarifkampagne demonstriert. Und einige Fridays sind auch in Verdi eingetreten. Es gab dann so 2024 ungefähr, das weiß ich aber vielleicht Tobi auch ein bisschen besser, so eine Art Nachfolgebündnis, Klimabewegung Goes Industry. Von dem Bündnis habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen und habe es auch nicht so wahrgenommen, dass es so stark oder so wirkmächtig geworden ist, wie Wir fahren zusammen. Inzwischen höre ich so gar nichts mehr von Aktionen. Aber ja, auf jeden Fall waren Wir fahren zusammen sehr aktiv und die hatten damals auch Vertreterinnen, also 2023, von Ex-GKN zu einer Veranstaltung eingeladen in Köln, zusammen mit dem Europarats, Betriebsratsvorsitzender
Europa-Betriebsrat?
Der oberste Betriebsrat von Ford. Genau, das war der Hans Lawitzki und von der KVB auch ein Vertrauensmann auch mit reingeholt in diese Veranstaltung, um sozusagen dieses Beispiel von Ex-GKN dann auch weiterzutragen in die Gewerkschaft. Und später im Jahr sind wir dann zusammen, also eine Delegation von Wir fahren zusammen, zum zweiten Jahrestag von Ex-GKN, der permanenten Betriebsversammlung in Florenz gefahren. Also soll ich das nochmal kurz erläutern? Ja. Genau, also die ArbeiterInnen von GKN wurden am 9. Juli 2021 über Nacht gekündigt per E-Mail. Und das, die hatten schon im Vorfeld, weil GKN irgendwie auch Besitztum gewechselt hat und so weiter, sich zusammengeschlossen und haben so ein Fabrikkollektiv schon gebildet, versucht sich irgendwie auf die Veränderungen vorzubereiten oder sich zu überlegen, wie können wir reagieren. Und dieses Fabrikkollektiv, also dass sie so gut organisiert waren, hat dann dabei geholfen, dass sie also wirklich in der Nacht noch sich zusammengetan haben, es geschafft haben, in die Fabrik reinzukommen und da ihre Betriebsversammlung abzuhalten, die meines Wissens bis zum heutigen Tage noch, also jetzt im vierten Jahr, anhält. Das, also die Fabrik ist sozusagen ihr Faustpfand und haben gesagt, so, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, wir wollen uns nicht hier verschachern lassen. Und haben dann aber auch angefangen, sich zu überlegen, okay, was kann jetzt eigentlich nachfolgen? Also wollen wir weiter Autoteile bauen? Das, was Tobi auch erzählt hat, so, hat das denn überhaupt Zukunft? Das war eben auch ein ganz eindrückliches Erlebnis, als wir da im Juli 2023 da waren und sie ihren zweiten Jahrestag gefeiert haben, auch erzählt haben, so wie diese Bewusstseinswerbung war und dass eben diese Überlegung, so was ist denn ein Produkt, was Zukunft hat oder was, wie kann unsere Arbeit auch für eine gute Zukunft beitragen? Für Klimaschutz, Auto ist es auf jeden Fall nicht. Sie haben sozusagen dann in diesem Prozess entschieden, wir wollen Lastenräder und Photovoltaikmodule herstellen und wollen also diesen ehemaligen Autozuliefererbetrieb da eine Konversion durchführen und wollen hin zu einem gemeinwohlorientierten, demokratisch organisierten Betrieb und eben nachhaltige Produkte herstellen und haben auch da Bündnisse geschaffen, also schon relativ früh am Anfang Bündnisse mit Klimaaktivisten und WissenschaftlerInnen, die ihnen dann auch geholfen haben, so einen Geschäftsplan zu erstellen, der diese Ziele alle beinhalten soll. Ja, man muss auch sagen, also sie haben auch eindrucksvolle Aktionen geschaffen, also Tobi jetzt mit wenigen Leuten, XGKN hat mit Fridays for Future zusammen im 2022 in Florenz über 40.000 Menschen auf die Straße gebracht und wir haben da gemeinsam demonstriert. Dann 2023 sind sie eben diesen Schritt gegangen, haben gesagt, wir gründen eine Genossenschaft. Und in der wir jetzt sozusagen Mitglied sind als Initiative KlimagewerkschafterInnen. Das ist jetzt nicht nur so, dass die unterstützt werden, sondern es geht auch sehr viel darum, dass sie in der Region auch andere Gruppen und Bewegungen unterstützen, wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaft im Umland oder so. Und dieser Bewusstseinswerdungsprozess innerhalb der Belegschaft ist so ein ganz wichtiger Punkt Bezug auf die Konversion, also zu überlegen, was wollen wir produzieren, wie wollen wir die Arbeit organisieren, worin sehen wir unseren Einfluss auf die Region, auf die Zukunft. Wenn so ein Prozess wie bei XGKN von außen unterstützt wird durch andere Gruppen, dann scheint das sehr stark zum Gelingen dann von so einem Prozess beizutragen. Aber zu der Wahrheit gehört halt auch, dass bislang weder die Gewerkschaften noch die Politik sehr unterstützend waren bei diesem Konversionsprozess, weil bislang ihnen eben dieses Fabrikgelände nicht übertragen wurde, obwohl sie es erreicht haben, dass das Regionalparlament ein Gesetz verabschiedet hat, letztes Jahr im Dezember. Das Lecce Marcora, ich kann eigentlich gar kein Italienisch, aber es klingt irgendwie sehr schön. Und dieses Gesetz besagt, um Arbeitsplätze zu retten, kann eine Belegschaft, können ArbeiterInnen einen Betrieb übernehmen und das dann in Form von einer Genossenschaft oder von einem Kollektiv gemeinsam. Die Idee ist auch, also das Geld, was sie dann als Arbeitslosengeld erhalten würden, wird alles zusammengenommen und sozusagen diesem Kollektiv als Startkapital oder Kapitalvorschuss übertragen. Dieses Gesetz gibt es nur in Italien und es wird jetzt auch in anderen Ländern schon diskutiert als Vorbild, ob man das vielleicht auch kopieren kann als Alternative zu Massenentlassungen, einfach nachhaltige andere Formen der Arbeit, der Produktion, der Demokratisierung zu finden. Wir hatten es ja gerade schon gehört, Enteignung oder Vergesellschaftung, bei uns in Deutschland ist es ja diskutiert, auch gegenüber RWE, nicht nur VW oder Deutsche Wohnen und Co. ist ja in Berlin auch ganz stark. Das ist ja genau dieser Konflikt zwischen Privateigentum oder Profitinteresse und auf der anderen Seite Gemeinwohl und auch Daseinsvorsorge. Weil warum soll man Energie nicht vergesellschaften und RWE einer vollständigen Konversion zu unterziehen und relativ schnell komplett aus der Kohle auszusteigen und erneuerbare Energien herzustellen? Oder warum soll VW eben nicht vergesellschaftet werden, um damit weg von der Produktion von Autos hin zu Straßenbahnen und Waggons umzustellen und dann so die dringend gebrauchten Fahrzeuge, also ich weiß, die KVW wartet auf Fahrzeuge, die wir brauchen für die Mobilitätswende dann bereitzustellen. Oder warum soll man nicht Wohnraum oder Boden vergesellschaften, um dafür bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können? Und dieses Gesetz Marcora, was es eben bei uns noch nicht gibt, ist eben, wird aber diskutiert, eben die Vergesellschaftung. Es gibt eine Juristin, die Kara Röhner, habe ich gefunden, die sagt, da in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie ein Gesetz zur Vergesellschaftung verabschiedet wurde, ist unklar, wie eine Vergesellschaftung in der Praxis aussehen kann. Und ich denke, also hier diese rechtliche Rahmenbedingungen, das ist so eine Baustelle, da könnten Gewerkschaften oder auch politische Bewegungen viel stärker reingehen und sozusagen versuchen, diese Rahmenbedingungen zu verändern. Und das Fabrikkollektiv und seine Genossenschaft erzeugen eben sehr große internationale Aufmerksamkeit. Es kommen sehr viele Gruppen und Bewegungen hin zu den Jahrestagen, zu den arbeite im Literaturfestival und alle sind total gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben eben in Deutschland auch so eine Soli-Gruppe, die da unterstützt. Letztes Jahr haben wir eine Konversionstour gemacht, Tobi und ich mit dem Lastenrad von Nord nach Süddeutschland, so um einfach mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Und wir fahren in 2 Wochen auch zum 3. Jahrestag. Da ist ein kleiner Flyer mit QR-Code mit einer Telegram-Gruppe, wo wir uns organisieren. Könnt ihr gerne mitnehmen. Aber jetzt noch eine bittere Pille zum Ende. Wir haben jetzt vor kurzem erfahren, dass das sehr kritisch ist gerade für die Genossenschaft, weil die Fabrik leider geräumt werden soll. Es gibt einen Gerichtsbeschluss, es gibt auch ein Berufungsverfahren und wir hoffen natürlich, dass es zu uns, dass zugunsten des Kollektivs ausgeht, aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr denn je unsere Solidarität.
Vielen Dank.